Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Referentinnen und Diskutantinnen, ganz herzlich willkommen zum heutigen Abend, zu dieser Veranstaltung hier zum Thema Rassismus und Sprache hier in der alten Aula. Ganz herzlich willkommen, Herr Oberbürgermeister, schön, dass Sie den Weg hierher auch gefunden haben, zumal Sie sich ja in der Debatte auch schon positioniert haben. Dieser Abend ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem Netzwerk Rassismuskritische Migrationspädagogik, von dem aus Andreas Feuzig die Initiative hierfür übernommen hat, und dem Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Sozialpädagogik, von der aus ich jetzt hier zum zweiten Mal Kooperationspartnerin bin. Mein Name ist Barbara Staube, ich bin hier Professorin für Sozialpädagogik. Dieser Abend will einen Diskussionsraum eröffnen, einen Raum, der in den letzten Wochen nicht entstanden ist, weil eine wirkliche Auseinandersetzung um Rassismus und Sprache nicht mehr stattfinden konnte. Angesichts der vielfältigen Zuspitzungen, angesichts von ungewollten, manchmal vielleicht auch bewussten Missverständnissen, angesichts der Verletzungen auch, die hierbei entstanden sind auf der Seite derer, die sich andauernd mit dem Alltagsrassismus auseinandersetzen müssen, ob sie es wollen oder nicht. Das Thema des heutigen Abends ist wichtig und es ist auch ein pädagogisches Thema. Dies wurde nicht zuletzt Anfang des Jahres in der Debatte um rassistische Ausdrücke und Darstellungen in Kinderbüchern deutlich. Und weil diese Auseinandersetzung auch eine pädagogische Ebene hat, freut es mich sehr, dass diese Veranstaltung hier am IFE jetzt stattfinden kann. Ich bin Andreas Feuzig, sehr dankbar für diese Initiative und übergebe jetzt gleich auch das Wort. Er wird den Abend moderieren.
Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Was wir heute vorhaben, ist wichtig, man könnte vielleicht auch sagen, ist notwendig. Diese Debatte, die im Dezember hier in Tübingen losging, über die Bezeichnung von Schokoküssen, wurde ja sehr unterschiedlich aufgenommen. Manchen schien es, als würde sie von den wahren Problemen des Rassismus ablenken. Andere fanden es einen willkommenen Anlass, gerade über Rassismus zu diskutieren. Und dann gibt es aber auch die, für die diese Debatte, so wie sie geführt war, einfach unerträglich war. Es war unerträglich, dass sie überhaupt in dieser Art und Weise geführt wurde. Das sollte einer der Ausgangspunkte auch für den heutigen Abend sein, dass es Tübingerinnen gibt, denen die Art und Weise, wie diese Debatte geführt wurde, den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Dabei war das Problem nicht nur die Debatte, die stattgefunden hat. Das Problem war vor allem die Debatte, die nicht stattgefunden hat. Es gab keine öffentliche Veranstaltung, nicht von der Universität, nicht von politischen Gruppen, nicht von Parteien. Auch in den Medien gab es so gut wie keinen Raum, in dem tatsächlich beleuchtet wurde, was passiert. Einzig die Frauen aus dem Verband Binationaler Partnerschaften, seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, viele von ihnen auch unmittelbar mit Alltagsrassismuserfahrungen in der Familie mit dem Thema beschäftigt, haben versucht, eine kleine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Diese heutige Veranstaltung, könnte man sagen, kommt spät, vielleicht auch zu spät. Vielleicht hat der Abstand auch den Vorteil, besser verstehen zu können. Vielleicht ist das Eis, auf dem wir uns in dieser Diskussion bewegen, nicht mehr ganz dünn, wie es im Dezember oder Januar gewesen wäre. Wir werden deswegen zunächst zuhören, bevor wir reden. Sicher wäre es gut, wenn wir alle miteinander ins offene Gespräch kämen. Wenn alles gefragt und gesagt werden darf, um Sachen klären zu können. Und das ist auch eine deutsche Diskussion, in der Rassismus immer noch zuerst mit Nationalsozialismus assoziiert wird. Da will niemand was mit zu schaffen haben. Anita Kalpaka und Laura Rätzen sprachen hier am Institut vor gut 20 Jahren von der Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Es wäre daher ein zweiter wichtiger Ausgangspunkt der Diskussion heute Abend, dass es uns, wenn wir darüber nachdenken, wie und ob Sprache rassistische Motive und vor allem auch unabhängig von den Motiven rassistische Wirkungen haben kann, nicht gleichzeitig darüber sprechen, ob der jeweilige Sprecher Rassist ist. Das ist eine der Verkürzungen, die heute Abend sicher eine Rolle spielen werden, die immer in der Debatte so rüberkamen, als würde man ständig irgendwelche Leute vorwerfen, sie seien Rassisten. Das ist in Wirklichkeit so gar nicht passiert. Wir sprechen alle in einem rassistisch geprägten Raum. Es gibt darin kein richtiges Sprechen, kein reines, kein sauberes Sprechen. Aber es gibt eine Verantwortung für das eigene Sprechen. Als eine, wie ich finde, sehr spannende und positive Reaktion auf das, was in Tübingen im Winter passiert ist, hat sich nun im Umfeld des Verbandes Binationaler Partnerschaften ein Forum Schwarze Tübingerinnen zusammengeschlossen, die ebenfalls eine Veranstaltung vorbereiten.
Schwarze Menschen in und um Tübingen haben die Debatte um Wörter mit rassistischem Hintergrund unterschiedlich erlebt. Das Feedback, welches ich bekommen habe von Seiten der schwarzen Gemeinschaft in Tübingen und deutschlandweit, war ausschließlich enttäuschend geprägt. Die Menschen, die, mit denen ich gesprochen habe, schwarze Menschen, sind enttäuscht davon, wie die Debatte in Tübingen geführt wurde. Das Problem, was wir sehen und was uns auch sehr getroffen hat, ist, wie mit der Verwendung rassistisch und kolonialistisch geprägter Wörter umgegangen wird. Und ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung dazu beiträgt, egal wie unangenehm es für uns sein mag, sich mit dem Thema Rassismus zu beschäftigen, ich hoffe, dass sie dazu beiträgt, dass das Thema Rassismus von fachlicher Seite angesprochen wird. Die Tübinger Debatte war für uns Auslöser, eine Initiative zu gründen. Ziel dieser Initiative ist es, unsere Stimmen, die Stimmen schwarzer Tübingerinnen hörbar zu machen. Und wir planen in Kooperation mit dem Verband Binationaler Familien und Partnerschaften Tübingen e.V. ein Programm am 6.9. im LTT, gleich mehr dazu. In dieser Veranstaltung werden wir unsere Sicht der Dinge und unsere verschiedenen Lebensrealitäten überbringen.
Ich bin traumatisiert, vielleicht sogar verbittert, durch die Tatsache, dass ich zu keiner einzigen Opfergruppe gehöre. Das hat Harald Martenstein formuliert, der damit auf zwei sehr interessante Dinge hinweist. Nämlich zum einen sagt er von sich, er ist traumatisiert. Das deute ich so, mir geht es wie jenen, denen Gewalt angetan worden ist. Zum zweiten sagt er, ich bin verbittert. Das deute ich so, ich habe doch immer alles richtig gemacht und jetzt bin ich doch falsch. Diese zwei Aussagen, die spiegeln einiges wider von dem, was in diesem Diskurs passiert. Die Selbstbehauptung derer, die gar nicht angegriffen worden sind, sie seien nun angegriffen, müssten sich als traumatisiert erleben und erführen eine Art Verbitterung, was ja auch eine Art Frustration bedeutet. Dahinter steht zugleich die Nichtkommunikation mit denen, die tatsächlich zu einer traumatisierten Opfergruppe gehören. Was aber passiert, das hat Andreas auch schon angedeutet, ist im Grunde eine Nichtkommunikation, ein Abgeschottetsein eines weißen Selbstgesprächs, das sich nicht in Verbindung setzt mit anderen Erfahrungen. Und ich möchte jetzt im Folgenden gerne vier Punkte thematisieren, und zwar zunächst mal etwas zu der berühmten Correctness und wie das so gesehen wird, was es damit auf sich hat. Dann möchte ich etwas sagen zu den Bezeichnungspraktiken, also zum N-Wort und zum M-Wort. Dann zum Dritten möchte ich kurz auf Kontexte, Zusammenhänge zu anderen Debatten, die in den letzten Wochen und Monaten geführt worden sind, eingehen und zuletzt darüber nachdenken, was für Abwehrphänomene es alles gibt. Korrektheit gilt als autoritär, als nicht demokratisch und als überholt ist von gestern. Wird noch getoppt von political correct. Mit der Kennzeichnung als political correct lassen sich alle möglichen emanzipatorischen Forderungen pauschal diffamieren. Und zugleich dient diese Kennzeichnung, über die dahinterliegenden Probleme nicht zu sprechen, sondern nur noch darüber zu sprechen, wie darüber gesprochen werden darf. Also konkret nicht darüber zu sprechen, welche rassistischen und antisemitischen und antiziganistischen Erfahrungen verschiedene Leute in der Gesellschaft machen, sondern darüber zu sprechen, inwiefern diejenigen, die diese Erfahrungen machen, anderen sagen dürfen, was sie sagen können. Dieser Metadiskurs hat immer das Potenzial, dass diejenigen, die ihn führen, also die das Political Correct in dieser Weise besetzen, von sich sagen können, sie seien in ihrer Freiheit eingeschränkt. Deshalb können sie vielleicht auch so sprechen, denn wenn man das tatsächlich erlebt, ist es eine ganz andere Situation. Da gibt es viel mehr Verunsicherung, viel mehr Ängste und Einschränkungen in der Möglichkeit, das zu benennen. Mit dieser abwehrenden Thematisierung von Political Correct wird zugleich eine Fantasie einer dominanten linken Vorherrschaft bedient. Also auch das finde ich hier einen ganz wichtigen Punkt. Es geht hier schon auch um etwas, von dem häufig gesagt wird, das sei doch eigentlich vorbei, das hätten wir alles nicht mehr. Doch, es geht hier auch um links und rechts. Hier geht es durchaus auch nochmal um einen Kampf gegen eine lange, verhasste, angeblich bestehende Hegemonie derer, die man irgendwie als Post-68er oder deren Nachkommen bezeichnet. Also das Bekämpfen nochmal so einer linken Position, die jetzt eben wahrgenommen wird als mahnende Stimme von Minderheiten. Zugleich ist nach wie vor omnipräsent in dieser Gesellschaft ein ganz explizit antilinker Diskurs. Ich würde auch sagen, ganz klassisch vom Kalten Krieg geprägter Antikommunismus. Das heißt, alle Abwehr gegen problematische politische Phänomene richtet sich hierzulande zunächst mal gegen links. Das sieht man einfach auch in der ganzen Schwierigkeit, diese Verbrechensserie des sogenannten NSU aufzudecken, dass die spontane investigative Energie sich in Deutschland immer noch als erstes gegen links richtet, neuerdings auch gegen diejenigen, die als islamistisch bezeichnet werden oder die in einer bestimmten muslimischen Position gesehen werden, aber keineswegs spontan gegen nationalistische rechte Positionen. Political Correct wird immer als Fremddefinition und Stigma-Wort benutzt. Das bin ich nie selbst. Es sind immer andere und es gilt irgendwie als nicht gut. Genauso wird das die Bezeichnung Gutmenschentum ja auch ausschließlich in einem diffamierenden Diskurs benutzt. Es geht hier scheinbar um einen Kulturkampf. Man könnte auch von einem Rechtsruck der Mitte sprechen. In manchen Debatten habe ich den Eindruck, dass die bürgerliche Mitte sich hier nochmal so ganz explizit nach rechts bewegt, wobei sie gleichzeitig behauptet, dieses Rechts gäbe es nicht mehr. Zugleich, denke ich, ist alles das nicht ausschließlich, also es ist kein Diskurs, der völlig geschlossen ist, denn zugleich gibt es in all diesen Debatten, und das sieht man ja auch heute Abend, immer auch Widerständiges und Gegendiskurse und Gegenpositionen. Das heißt, es gibt Analysen über Rassismus, was das ist, wie das funktioniert, was der Begriff meint, wie das in der Praxis aussieht. Und es gibt Widerständiges gegen Rassismus. Diese Widerständigkeit und Rassismusanalysen, das hat Andreas eben angesprochen, gibt es schon lange. Es gibt schon lange die Debatten und die theoretischen Texte dazu und es gibt eine Menge Leute, die sich da engagieren. Dennoch tauchen immer wieder auch alte Muster auf, so wie jetzt auch hier offensichtlich in dieser Tübinger Debatte. Und auch schwarze Präsenzen, also das heißt schwarze Stimmen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, fangen nicht erst nach 1955 an, als die sogenannten Gastarbeiter angeworben worden sind, sondern haben eine viel längere Geschichte. Dieses Land hat eine viel längere Geschichte von innerer Heterogenität. So, jetzt würde ich gern zum zweiten Punkt kommen, nämlich dieser Sprachpraktiken, Bezeichnungspraktiken. Und darum ging es ja hier, das M-Wort, was mit dem kolonialen Begriff Moor verbunden ist, oder das N-Wort, was mit dem Sklavenhalterbegriff Neger verbunden ist. Interessant finde ich in der Diskussion derer, die sich da eingemischt haben, insbesondere auch Linguistinnen und Sozialwissenschaftlerinnen, die davon sprechen, man müsse eine Spracharbeit betreiben. Das glaube ich auch. Und ich denke aber auch, dass es zugleich auch manchmal eine Sprachregelung braucht. Kurz etwas zu diesen beiden Bezeichnungspraktiken. Das N-Wort, da gehört ja eine Gewaltgeschichte dazu, dass überhaupt dazu gekommen ist, dass eine solche Bezeichnung sich etablieren konnte. Und das heißt, diese Bezeichnung ist als aus einer Machtposition heraus, wird die artikuliert, wird sie definiert und es ist damit gemeint, die Bezeichnung von einer Gruppe, die als unterlegen, als minderwertig angesehen wird und die zugleich als eine Gruppe angesehen worden ist, die man benutzen kann. Und weil das so war und weil es so tiefgreifend verletzend ist für viele Generationen von Menschen in Europa, in Nord- und Südamerika, auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem asiatischen Kontinent, also als Weltgeschichte. Das ist ja eine Weltgeschichte, die mit diesem N-Wort verbunden ist. Weil das so ist, ist es eben auch dazu gekommen, dass verschiedene kritische Stimmen sagen, lasst uns das Wort überhaupt weglassen, lasst uns nicht einfach so von Neger sprechen, ohne dass wir irgendwie zögern und sagen, Moment mal, hier stimmt etwas nicht. Das N-Wort benennt ja immer andere, nie sich selbst, das ist ja ganz klar. Ja, das ist eine reine Othering-Bezeichnung, da geht es immer um andere, steht ganz klar in einer kolonialen Tradition des Benennens von Personen, die als afrikanisch zugeordnet werden und damit zugleich völlig homogenisiert werden, als seien alle Afrikaner irgendwie dasselbe, obwohl das ein Kontinent ist, der über die halbe Welt reicht. Und was noch wichtiger ist, mit dieser Bezeichnung findet immer eine Entindividualisierung statt. Das heißt, diejenigen, die bezeichnet werden, sind keine Individuen mehr, sondern sie sind etwas in einer Masse. Ich möchte auch nicht Gruppe sagen, Gruppe stimmt auch nicht. Es ist eine Masse gemeint, eine unspezifische Masse, die nicht als individuelle Personen anerkannt werden kann. Damit ist auch verbunden ein weiteres oder doppelbödiges Moment, einerseits Dämonisierung, denn mit dem N-Wort war auch gemeint etwas Unheimliches, etwas, das man nicht richtig fassen kann, das einem entgleitet, was zum Fürchten ist. Auch das hängt ja dieser Geschichte an. Und zugleich auf der anderen Seite, das ist ja häufig bei solchen diffamierenden Praktiken, eine Exotisierung. Diese Faszination, Verachtung und Faszination könnte man das benennen. Und zugleich passiert in dem Moment, wo dieses Wort auch heute noch, nachdem Kolonialismus erforscht ist, nachdem relativ klar ist, was da eigentlich passiert ist, kann man alles nachlesen, kann man Leute zu befragen, man kann sich darüber Dokumentationen ansehen, das ist alles relativ gut erforscht. Nachdem das alles passiert ist, ist es einfach nicht mehr möglich, dieses Wort weiter zu benutzen. Man kann es machen, aber das heißt, man missachtet dann die gesamte Auseinandersetzung mit der Geschichte, die an diesem Wort hängt, und man missachtet noch etwas anderes, nämlich die Eigenbezeichnungen derer, die damit diffamiert werden sollten und die ja längst für sich andere Bezeichnungen gefunden haben. Diese Ignoranz gegenüber der Gewaltgeschichte, das würde ich als Entwirklichung von Geschichte bezeichnen, also so zu tun, als hätte es das alles gar nicht so wirklich gegeben und als könnte man jetzt einfach unschuldig darüber sprechen. Also ich gehe davon aus, dass diese ganzen Bedürfnisse, sich rassistisch zu äußern, der Wunsch, rassistisch zu sprechen, immer auch mit dem Wunsch zu tun hat, sich selbst als unschuldig zu positionieren. So viel zu dem N-Wort, dann noch etwas zu dem M-Wort, das ist ja etwas älter. Die Bezeichnung Moor ist kaum noch so im gegenwärtigen Sprachgebrauch vorhanden, ist etwas älterer Provenienz. Wird aber auch immer wieder, gerade auch in der Werbung, ist es irgendwie erhalten geblieben bei bestimmten Markennamen, bei bestimmten Konzernen. Und darin steckt heute eigentlich immer so eine Art nostalgische Anrufung. Also der Moor gilt jetzt aus der heutigen Position heraus, ist es eine Bezeichnung für ein unschuldig putziges Wesen. In der Tradition ist das M-Wort anders als das N-Wort ein Attribut für einen orientalisierten Anderen. Also dieser orientalisierte Andere erscheint stets in der Funktion des Dienens. Wer denkt nicht an den Sarotti-Moor? Das ist natürlich das Label, das da noch immer im Vordergrund steht und das ist auch extrem verdichtet. Dieses koloniale Bedientwerden ist die andere Seite dieses orientalischen Dieners. Interessant auch, was im Wort selbst steckt. Griechisch Moros meint ja töricht, einfältig. Lateinisch Maurus meint schwarz, dunkel. Und diese Verknüpfung von Einfältigkeit und Schwarzsein ist besonders stark in der Bezeichnung des Mohren verankert. Wenn man sich das jetzt heute anschaut, wie ist es eigentlich möglich, heute noch diese Wörter zu benutzen? dann muss man sehen, dass ja die Geschichte, die damit jeweils zusammenhängt, eine ganz konkrete kulturelle und ökonomische Geschichte ist. Ja, dahinter steht eine ökonomische Ausbeutung, dahinter stehen koloniale Handelsbeziehungen und dahinter steht das noch viel größere Trauma des kolonialen Sklavenhandels, dessen quantitatives Ausmaß ja auch bis heute kaum zu erfassen ist. Demgegenüber stehen ganz viele alternative Selbstbezeichnungen heutzutage in den in sich immer schon heterogenen Gesellschaften, wie zum Beispiel schwarze Deutsche, Afrodeutsche oder auch Nationalbezeichnungen wie Deutsch-Nigerianer, Deutsch-Ghana, was auch immer, People of Color als Kollektivbezeichnung, auch als widerständige Praxis. Also es gibt eine ganze Menge Formen, anders zu sprechen. Das heißt nicht, dass es die beste Form irgendwie gibt oder dass sich alle einig wären, welche Form jetzt die richtige ist. Ich denke, das bleibt auch umstritten und es wird auch immer Gruppen und Personen geben, die sich da nicht wiederfinden, aber diese Formen sind Ausdruck von den Suchen nach Alternativen und sie sind Ausdruck von Widerständigkeit. Jetzt würde ich gern noch kurz auf die Kontexte eingehen, die in den letzten Wochen Ähnlichkeiten zu dieser Diskussion aufweisen, die zu anderen Themen geführt worden sind. Und zwar einmal die Sexismusdebatte. Und es gab da eine Menge Phänomene, die ganz ähnlich sind zu diesen abwehrenden, diese nicht geführten Auseinandersetzung mit Rassismus. Also ganz ähnlich ist zum Beispiel das Phänomen der Banalisierung. Diese Banalisierungsversuche, das haben wir eben auf dem Feld des Rassismus auch immer, die Behauptung, dass rassistisches Sprechen nicht rassistisch sei. Dann die Unschuldsprojektion auf sich selbst. Dann umgekehrt die Pathologisierung derer, die sich verletzt fühlen. Ganz wichtig in dieser speziellen Herrenwitz-Debatte ist das Ausgangsereignis. Also das Interview, das ja eine junge Sternreporterin mit einem FDP-Politiker geführt hat. Und in diesem Interview kommt ein ganz bestimmtes Phänomen zum Ausdruck, nämlich die Missachtung der Professionalität der Journalistin. Ich finde, das ist eigentlich das Hauptphänomen in diesem Interview, dass der interviewte Politiker immer wieder auf die Ebene der Körperlichkeit und der persönlichen Beziehungen kommt, anstatt auf der Ebene zu bleiben, die Journalistin immer wieder versucht herzustellen, nämlich ein professionelles Interview über politische Ereignisse zu führen. Und dieses Unterlaufen der professionellen Ebene, das ist, glaube ich, etwas, was im Bereich von Sexismus sehr oft passiert, aber genauso auch im Bereich von Rassismus, dass die Professionalität von zum Beispiel schwarzen Personen nicht anerkannt wird. Und eine Aufregung entsteht insbesondere dann, wenn diejenigen sich äußern und sich auch professionell äußern, die nicht in das völkische Volkskonzept passen. Dann wird die Aufregung immer besonders groß, wenn aus Minderheiten, die nicht in dieses völkische Volkskonzept passen, das sah man an der religiösen Beschneidungsdebatte, das sieht man an den Rassismusdebatten auch um die Bezeichnung Neger in Kinderbüchern beispielsweise, wenn diejenigen sprechen, die nicht in dieses Volkskonzept passen, dann entsteht eine besondere Aggression. Das finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang. Diese Aggression, um zum Ende zu kommen, zu den Abwehrformen von Thematisierungen, das möchte ich zuletzt ansprechen, diese Abwehrformen beziehen sich auf mehrere Ebenen. Einmal auf die Ebene der Emotionen. Diejenigen, die sich verletzt fühlen, werden nicht als Verletzte anerkannt und wahrgenommen, sondern eben als überempfindlich. Das ist die Ebene der Emotionen, die thematisiert wird. Dann gibt es eine Rhetorik, die behauptet, wenn man über Bezeichnungen, Begriffe und Sprache spricht, dann verschiebt man den Blick weg von den wirklichen Problemen. Das ist ja auch ein sehr starkes Argument, das immer sehr stark wirkt, weil alle sich dann fragen, oh ja, stimmt das vielleicht? Da sollten wir vielleicht über wichtigere Dinge als über unsere Sprechformen sprechen. Also das Sprechen wird entlastet und es scheint so, dass es relevantere Fragen gibt, die deshalb nicht thematisiert werden. Und ich glaube auch, dass es auch noch relevantere Fragen als das Sprechen gibt. Zum Beispiel, wie sind Reichtumsverhältnisse, Arbeitsplatzmöglichkeiten, Eigentumsverhältnisse in dieser Gesellschaft auch im Hinblick auf Minderheiten verteilt? Wäre wirklich mal eine interessante Frage, würde ich gerne diskutieren. Aber die wird ja in dem Moment nicht geführt. Ein drittes Phänomen ist die Verschiebung in die Vergangenheit. Das ist natürlich diese starke Tendenz, insbesondere hier in Deutschland und auch in Österreich, die Vorstellung, dass es Rassismus einmal gab, nämlich im Nationalsozialismus. Das war alles ganz schlimm und schrecklich und davon haben wir uns distanziert und das ist jetzt vorbei. Und das Bedürfnis, sich davon zu distanzieren, ist ja auch verständlich. Aber das zu benutzen, um zu sagen, heute ist es gut, zeugt eigentlich gerade davon, dass es nicht angemessen aufgearbeitet worden ist, weil die Beziehung zur Geschichte damit gekappt wird und eine Unverbundenheit hergestellt wird, so als hätte man mit der Geschichte nichts mehr zu tun. Und dahinter steht, wenn diejenigen, die vielleicht auch so hier ein bisschen mit Geschichtstheorie vertraut sind, dahinter steht ja ein ganz traditionelles, historistisches Geschichtsbild, das sagt, das war dies und dies war jene Epoche und das dauert von dann bis dann und ist völlig unverbunden hintereinander. Ja? Und so funktioniert Geschichte nicht, sondern es wirkt etwas nach, es ist etwas vorüber, aber nicht vorbei. Ich denke, dieses völkische Konzept von dieser Gesellschaft wirkt schon auch noch weiter, natürlich nicht in der Weise einer systematischen Verfolgung, das können wir hier alles ganz klar unterscheiden, darüber sprechen wir hier nicht, sondern es wirkt weiter in Alltagspraktiken, in Alltagsrassismen, in alltäglichen normalisierten Diskriminierungen. Dann ein letztes Phänomen, was vielleicht sogar das zurzeit das stärkste ist, dass nämlich alle diese Probleme an Ränder der Gesellschaft verlagert werden und als Extremismusphänomene gekennzeichnet werden. Und der Extremismusbegriff ist ein sehr nützliches Instrument, um zu sagen, das bin ich nicht. Ja, das hat nichts mit mir zu tun. Es gibt welche, die sind ganz furchtbar, die heißen NSU oder NPD, das ist ganz schrecklich. Aber ich und wir haben damit nichts zu tun. Und ich möchte es nochmal betonen, dass ich auch für mich sage, es gibt hier nicht die reine Position, wo ich mich rausziehen kann und sage, ich bin auf der völlig richtigen Seite, ich mache alles richtig, habe die richtigen Begriffe und jetzt ist unser Sprechen gereinigt. Von die strebe ich auch gar nicht an, sondern ich strebe eher eine Auseinandersetzung an, allerdings auch mit dem Ziel, dann auch mal etwas zu verändern und aus der Auseinandersetzung auch Konsequenzen zu ziehen. Vielen Dank.
Mein Teil heißt ja Sprache und Geschichte als Alltagserfahrung. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Titel meines Beitrages unterschiedliche Assoziationen bei Ihnen hervorgerufen hat. Mein Zugang zur Verbindung Sprache und Geschichte geht von zwei Blickwinkeln aus. Erstens, Sprache und Geschichte. Wir Menschen haben die verbale Sprache entwickelt als unmittelbaren, komplexen Ausdruck unseres Denkens, unserer Emotionen, als Ausdruck unserer Fantasie und Kreativität, aber auch als Ausdruck unserer Religiosität und unserer Überzeugungen. Die verbale und später auch schriftliche Kommunikation drückten immer unsere Ängste, Vorlieben, Einstellungen aus und dadurch entwickelt sich die Sprache im Laufe unserer Menschheitsgeschichte zu einem Vehikel der Kategorisierung, der Zuordnung von Dingen aus der Welt und Umwelt, aber auch der Menschen. Die historische Entwicklung von spezifischen Begriffen hatten und haben immer die Funktion, durch die Beschreibung und Kategorisierung Zwecke zu erfüllen, unabhängig davon, ob diese Zwecke durch den Kampf um Ressourcen geprägt wurde, durch politische Macht, durch religiöse Bestimmungen, durch wirtschaftliche Interesse. Zahlreiche Begriffe wurden im Zug des Kolonialismus und Imperialismus entwickelt, um Menschen zu klassifizieren und sie in eine Hierarchie aufzustellen. Hierzu haben wir unter vielen anderen Begriffen den Begriff der Rasse, der im Jahre 1684 in der Anwendung auf Menschen geprägt wurde und dadurch eine Hierarchie unter den Menschen herstellen wollte. Oben die Weißen, unten die Schwarzen, beziehungsweise, bitte in Anführungszeichen, die Gelben und Roten. Hauptziel war damals, Menschen in eine Ordnung bezüglich ihrer Intelligenz, ihrer Begabung, körperliche und geistige Verfassung und Kultur einzuordnen. Wer oben auf der höchsten Stufe stand, war auserwählt und legitimiert, die, in Anführungszeichen, Niederen zu unterwerfen, zu versklaven, wie Tiere zu behandeln, sogar sie zu ermorden und sich ihren Besitz und Familie anzueignen, da die pseudowissenschaftliche Legitimation der Rasse gegeben war. Das bedeutet, dass der Begriff, ähnlich wie andere, beispielsweise Neger, Moor, Mulatte, Mischling, Mestize, von Anfang an nach Rassen mit biologischen Verallgemeinerungen, Absolutierungen, Wertungen und Hierarchisierung klassifizierte, um bestimmten Interessen zu dienen. Dieser Rassenbegriff wurde mit unterschiedlichen Variationen und, in Anführungszeichen wieder, Unterbegriffen gefüllt. Hier haben wir, wie bereits erwähnt, Begriffe wie Neger, Moor, Indio, Eskimo, Zigeuner, Wilde, Primitive und vielen anderen. Die Begriffe sind mit einer spezifischen Denkkategorie verbunden, die sich unbewusst nicht lösen kann und oder bewusst nicht lösen will. Eine Entkopplung der Sprache von der Geschichte scheint mir nicht machbar. Dabei ist aber auch zu bedenken, dass die Sprache ein Instrument der Gleichbehandlung sein soll und durch ihre unreflektierte Nutzung eine konstruierte Symbolordnung von Menschen entlang von tradierten Kategorien hergestellt wird. Es gibt unterschiedliche Geschichten, die auch als quasi Erzählungen des Alltags erzählt werden können und meine und sicherlich auch nicht nur meine Alltagserfahrungen prägen. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte, die ich ungefähr vor einem Jahr erlebt habe. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Freund oder Kollege oder ich weiß nicht, was ich jetzt dazu sagen soll, aber eine Person, mit der ich sehr gut verstehe, eine sehr belesene Person. Und wir saßen bei einem Abendessen zusammen und er erzählte, was er am Wochenende und so weiter im Fernsehen gesehen hat. Und plötzlich sagte er, und ich habe mir diese Sendung mit dem Neger angeguckt. Das Essen blieb mir in der Kehle stecken. Ich habe gedacht, ich habe mich bestimmt gehört. Und dann erzählte er weiter und zwei, drei Sätze später sagte er genau dasselbe. Und was mich bei diesem Neger aufregt, ist, wie er... Und dann fing er an zu erzählen. Und ich musste fragen. Ich verstehe nicht ganz genau, was du meinst. Und als ich anfing, meine Wahrnehmung zur Sprache zu bringen, sagt er zu mir, aber du erwartest nicht, dass ich dir gegenüber politisch korrekt spreche. Da sage ich, ich bin das als politisch korrekt in meiner Vorlesung. Wenn ich gegenüber Personen stehe, die ich nicht kenne, aber dir gegenüber, brauche ich das nicht zu machen. Und ich musste ihn fragen, hast du mich schon angeguckt? Hast du mich schon behauptet, betrachtet? Merkst du, welchen Zusammenhang da zwischen dem, was du sagst und wie du das Gesagte in diese Beziehung hineinbringst? In diesem Moment merkte ich, dass er das etwas, als er das schon mit den unterschiedlichen Momenten gesagt hat, wie er sich langsam aufregt und anfängt zu sagen, ich würde übertreiben, es ist nicht so gemeint und er weiß ganz genau, ich wusste ganz genau, dass er über mich nur nicht so gedacht hat, Und der Abend war nicht nur für ihn, sondern für mich auch gegessen, wenn man so sagen kann. Ich muss eingestehen, dass ich in der Situation ziemlich sprachlos war. auch wenn ich mich seit Jahren mit diesem Thema auseinandersetze, auch wenn ich sehr viel über Sklaverei, Kolonialismus und so weiter und so weiter und auch über die psychische und psychologische Dimensionen darin geschrieben habe. Das ist für mich eine von vielen Alltagserfahrungen, die ich sowohl als schwarze Person erlebe, als auch von vielen anderen Klienten und Klientinnen gehört habe, in unterschiedlichen Kontexten, nicht nur Personen, schwarze bzw. dunkle Hautfarbe, sondern auch Personen aus anderen Kontinenten mit anderen Geschichten, die immer wieder diese fehlende Sensibilität, Empfindsamkeit und vor allem Reflexion. Es ist immer die Frage, das hat Asit Masih mit auch zur Sprache gebracht, muss man politisch korrekt sprechen? Ja. Aber nicht nur um politisch korrekt zu sprechen und so, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und die Person nicht kenne, dann spreche ich so, wie von mir erwartet, aber sobald ich die Freiheit habe, rede ich so. Ich weiß gar nicht, was für einen Begriff ich dafür benutzen soll. Es muss doch politisch korrekt gesprochen werden, es muss aber politisch korrekt reflektiert gesprochen werden, weil Rassismus durch die Sprache hergestellt wird und kontinuierlich wirkt. Der Literaturwissenschaftler Viktor Kempler hat in seinem Buch aus dem Jahr 1947, Lingua Tertiae Imperii, wo er eine Analyse der Sprache im Nationalsozialismus diskutiert hat bzw. dargestellt hat. Er hat etwas ganz Interessantes geschrieben, was ich hier am Ende dieses kurzen Beitrages noch zur Sprache bringen möchte. Ich zitiere: Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt. Sie scheinen keine Wirkung zu tun. Und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung dort da. Zitat Ende. Ich nehme es und bin in einer besseren Position als die anderen. Ich nutze die Sprache so, wenn wir das jetzt analog anwenden. Ich benutze die Sprache so und so stelle ich mich in eine andere Position, in eine bessere Position, in eine gehobene Position, in eine Dominanzposition gegenüber dem anderen. Irgendwann kann es zu einer Hyperdosis kommen. Wir können das auch so übersetzen im Zusammenhang mit der Sprache. Ich nehme es ein und irgendwann falle ich dort tot um, weil das Gift in mir so drin ist und ich keine Sensibilität mehr habe für das Mehr darin. Das heißt, ich spüre nicht mehr, was gesund, was sensibel, was human ist. Ich benutze das so in einer Form, dass es für mich keine Beziehung mehr zu dem anderen frei bleibt. In dem Sinne, eine Hyperdosis, dass die Sensibilität gegenüber anderen Personen und die Sensibilität gegenüber der eigenen Sprache vollständig verloren geht, weil die Person sich hinter der Sprache als Giftdosis sich versteckt. Und Sprache soll kein Gift sein.